Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
Das ist das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Bundesliga-Vorschau. Ja, in der Bundesliga beginnt ja jetzt die Rückrunde. Die Rückrunde beginnt auch in der dritten Liga. Morgen unter anderem das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern. Dynamo nach der Corona-Zwangspause ja wieder am Start. Und über die dritte Liga und natürlich dann auch über Dynamo Dresden wollen wir in der nächsten Woche sprechen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir Benny Kirsten dann wieder für eine Folge im Rasengeflüster gewinnen können. Jetzt aber schauen wir voraus auf Spieltag Nummer 18 in der Fußball-Bundesliga gemeinsam mit Sky-Kommentator Michael Born.
Unser Interview.
Michael Born ist am Telefon. Moin, moin.
Guten Morgen aus Hamburg.
Michael, Hinrunde ist vorbei. 17 Spieltage haben wir erlebt in der Fußball-Bundesliga. Sprechen wir ganz kurz drüber. Größte positive Überraschung? Union?
Ja. Definitiv. Also die habe ich auch einige Male begleitet. Komischerweise der erste Gedanke, der einem im Kopf schießt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie wäre das gewesen, wenn Leute da gewesen wären. Komisch, man kriegt es nicht raus. Man sagt es dann immer wieder, ja, wir haben uns ja alle dran gewöhnt. Nee, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Also das waren zum Teil herausragende Leistungen und das Ganze wäre natürlich noch ganz anders gewesen, wenn das Stadion an der alten Försterei immer voll gewesen wäre bei diesen Spielen. Aber gut, vielleicht nächste Saison.
Ja, hoffen wir sehr drauf. Bei Union hat man aber immer das Gefühl, die Fans nehmen das wahr, die geben da auch immer so ein paar kleine Zeichen, dass sie mit der Mannschaft im Verbund sind.
Ja, steht ja auch immer ein paar im Wald rum, die sich ja wahrscheinlich alle an die Abstandsregelung halten, nehme ich an. Also beim letzten Mal, als ich da war, habe ich nichts mehr gehört, aber die Male davor zumindest war immer was zu hören. Ja, klar wird es da in irgendeiner Form auch Signale geben. Man kann sich online irgendwie äußern, aber natürlich sind das alles nur so Hilfsmittel, ne?
Also definitiv.
Richtig schmeckt das nicht nach nee. Fußball.
Nee. Negative Überraschung der Hinrunde ist nicht schwierig.
Naja, da müssen wir nicht weit gucken in der Tabelle. Also den Kopf müssen wir nicht weit von unten nach oben bewegen, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist klar mit Schalke. Ja, was soll ich sagen? Also ich war schon irritiert. Ich war bei dem Pokalspiel. Da waberte der Name Christian Groß dann auch schon relativ groß durch die Arena. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch fast egal, wer da jetzt übernommen hätte. Aber auch die Entscheidung schon bemerkenswert und ja, also im Grunde sind sich ja alle einig, mit dem verlorenen Spiel gegen Köln sind sie zu, sagen wir mal, 95% schon raus, weil die anderen werden ja auch noch ein paar Punkte sammeln. Das heißt, sie müssen genau wie Mainz 8 Punkte aufholen auf Köln. Da stellt sich die Frage, wie das gehen soll. Schalke vielleicht noch mit einer kleinen Chance bei Mainz sich komplett schwarz.
Ja, da sind wir bei deinem Spiel. Du kommentierst die Mainzer gegen RB Leipzig. Also kommentierst du einen künftigen Zweitligisten?
Der spricht alles dafür. Ich habe nochmal überlegt, Ausgangspunkt war ja dieser Streik und damit ja, haben sie sich im Grunde so dermaßen selbst ins Bein geschossen, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Also im Grunde haben sie keine Chance mehr. Ja, sie sagen sich, das Pfeifen im Walde, sprechen sich jetzt Selbstmut zu nach dem Motto, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Nichtsdestotrotz habe ich keinerlei Vorstellung. Morgen werden wir vielleicht eines Besseren belehrt, wie die auch nur ansatzweise irgendwas gegen Leipzig machen sollen.
Nach dem Punktgewinn in Dortmund, das sah ja ganz vernünftig aus, gab es dann eben den Rückschlag gegen Wolfsburg. Du musst natürlich auch versuchen, mal in einen gewissen Flow zu kommen.
Naja, vor allen Dingen müssen sie halt zu Hause mal irgendwas reißen, haben sie noch gar kein Spiel gewonnen. Und ja, jetzt kommt mit RB die unangenehmste Mannschaft, die man dann eigentlich haben kann, weil ich war jetzt gegen Union hier am Stadion, auch in Leipzig und gerade was die Defensive von denen betrifft, ist es halt wirklich unglaublich, wie stark die sind.
Ganz kurzer Satz noch zu Mainz, Mateta ist weg.
Ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für aus der Ferne, weil das ist der Mann, der da, wenn es überhaupt einen gibt, der den Unterschied machen kann, auch wenn der natürlich auch nicht performt hat in der Vorrunde, nur der war auch lange noch verletzt. Wenn ich den verkaufe, ja, dann habe ich eigentlich mein Urteil für die Rückrunde schon fast unterschrieben. Man weiß es nicht, oder wir wissen alle nicht, was da gelaufen ist, ob der auch quergeschossen hat intern, ob der unbedingt weg wollte. Aber auch dann habe ich ja als Verein eigentlich die Möglichkeit zu sagen, zumindest bis Sommer finden wir jetzt irgendeine Lösung. Und das haben sie nicht hingekriegt. Und das ist ein weiterer Mosaikstein dafür, dass es nicht mehr klappen wird.
RB, du hast schon ein bisschen was gesagt. Auf Strecke der einzige Bayern-Verfolger in dieser Saison?
Ich denke schon, weil Leverkusen einfach auch immer noch mal wieder so eine kleine Delle drin hat. Und ich meine, das wird ja jetzt gerade auch so ein bisschen hochgekocht, was die Bank von RB betrifft, beziehungsweise was den Kader von RB betrifft. Wenn die alle gesund bleiben oder sagen wir mal fast alle gesund bleiben, dann können sie natürlich wirklich immer noch mal 4-5 Leute nachlegen, die Top-Qualität haben. So. Und das A und O, das wissen wir ja nun seit 100 Jahren, ist die Defensive. Und das war zum Beispiel jetzt gegen Union einfach wieder sensationell. Also mit Upamecano, mit Klostermann, der jetzt ja auch wieder Richtung 100% kommt, hast du hinten eigentlich für mich mit die besten beiden Verteidiger. Halstenberg kannst du auch noch mit dazu nehmen. Konaté kommt irgendwann noch zurück. Du hast einen, wenn auch nicht sonderlich schillernden, aber trotzdem überragenden Torwart hinten drin. Und vorne machen sie dann auch irgendwann mal das ein oder andere Tor, auch ohne Werner. Ich denke, sie werden dranbleiben. Die Frage wird sein, wie viel die Bayern noch liegen lassen auf dem Weg.
Hm. Dann sprechen wir gleich mal über die Bayern. Die Bayern, ja, man dachte so nach den Niederlagen gegen Gladbach und dem Pokal aus gegen Kiel, sie straucheln, sie hatten auch so ein paar Anzeichen fürs Straucheln, aber sie gewinnen dann eben die Spiele gegen Freiburg und Augsburg.
Ja gut, aber das gegen Augsburg war ja, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gesehen, da hätte man früher gesagt, der Bayern-Dusel.
Genau.
Ne? Also das war jetzt nicht zwingend nötig sozusagen aus Augsburger Sicht, dass sie das verloren haben. Nein, das ist alles nicht souverän, was die Bayern machen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend gibt es sicherlich für RB noch die Chance, dass die Bayern da was liegen lassen. Ob es jetzt ausgerechnet auf Schalke am Sonntag ist, muss man wahrscheinlich eher bezweifeln. Aber wir haben noch 16 weitere Spiele. Wir haben noch das direkte Duell wieder. Also wenn sie bis dahin auf Distanz bleiben, bin ich auf das direkte Aufeinandertreffen dann in der Tat sehr gespannt.
Das ist ja sowieso die Tabellenkonstellation an diesem Spieltag eine besondere. Wir haben das Duell Vorletzter gegen Zweiter und Letzter gegen Erster. Also klarer könnte die Konstellation gar nicht sein. Und in solchen Spielen kann man eigentlich kaum glänzen.
Für wen jetzt? Du meinst für die Großen?
Für die Großen, ja. Da geht es ja eigentlich nur darum, die Aufgabe zu erledigen.
Ja, genau so ist es. Ja, also klar, das ist, in der Konstellation sagt natürlich jeder, ja gut, die Bayern müssen mindestens 5-0 auf Schalke gewinnen. Und RB mindestens 3-0 in Mainz. So leicht wird es dann vermutlich dennoch nicht werden. Nur alles andere als zwei Siege an diesem Wochenende wäre halt schon in der Tat echt eine dicke Überraschung. Das muss man ganz klar so sagen.
Welche Chance hat denn Schalke jetzt noch? Also du hast gesagt, so eine Mini-Chance, 5%, traust du ihnen noch zu? Welche ist das?
Naja, sie haben ja nun schon ein paar Leute drin, die...
dass sie den Bruder von Hoppe noch finden.
Ja, die was können. Und es ist doch wie immer, die brauchen irgendwie nicht einen Sieg, sondern am besten mal zwei Siege in Folge. Und dann kann da nochmal so eine Eigendynamik sich entwickeln. Jetzt haben sie noch den Heilsbringer aus Holland geholt, der ja zumindest bei Ajax gezeigt hat, in seinem letzten Spiel, dass er noch weiß, wo die Kiste steht. Also wenn Hüntelaar drei Dinger hat im 16er frei vom Tor, dann würde ich sagen, macht er mal Minimum eins rein. Das war ja durchaus auch ein Problem bei den Schalkern. Es geht nur um den Kopf. So, wo spielen sie nach? Bayern?
Ich glaube, Bremen.
Ja, gut. Würde man jetzt sagen, ist nicht ausgeschlossen. Lass sie da jetzt mal irgendwie gewinnen und das nächste Heimspiel gewinnen, dann hast du 13 Punkte. Ja, dann kannst du vielleicht...
Ich glaube, nächstes Heimspiel dann gegen Leipzig.
Ja, klar. Aber dann hast du vielleicht eine andere Situation. Also es hilft alles nichts. Sie müssen halt irgendwann mal gewinnen und das schnell. Das wird vermutlich gegen Bayern nichts werden, aber es kommt jetzt jede Woche wieder dann das Endspiel und die letzte Chance und das kennen wir ja alles. Ja, das kommt halt bei denen ein bisschen früher, weil sie erst 7 Punkte haben.
Bei Schalke ist ja oft die Diskussion jetzt, dass man sagt, naja, denen gehen die Fans so richtig ab, dass die nicht im Stadion sind. Da gibt es ein Pro und ein Kontra.
Müßig. Könnte so und so sein. Also Schalker Fans sind auf jeden Fall, ich würde fast mal sagen, die emotionalsten in der ganzen Liga. Und da geht das Pendel halt auch schnell mal von der einen Seite in die ganz andere Seite. möglich, dass sie in der Situation jetzt nochmal wirklich den vollen Support machen würden, aber man weiß ja auch, bei Schalke ist auch gerne mal nach 10 Minuten schon gellend gepfiffen worden sozusagen. Das weiß man einfach nicht. Also ich kann mich erinnern, was war das letzte? So dieser Ultra-Auftritt, bevor sie nach Dortmund gefahren sind. Mhm. Das war das letzte, was ich in Erinnerung habe von Schalker Fans. Danach ist jetzt auch irgendwie nichts mehr gekommen.
Ja, es gab die Banner dann am Jahresende, die dann immer in Trainingsgeländenähe aufgebracht wurden. Und das ist dann auch immer nochmal passiert, wo man den Unmut mit der Vereinsführung
zum Ausdruck gebracht hat. Ja, gut, okay. Aber das hilft ja jetzt alles auch nicht weiter. Also wenn man jetzt wirklich von Support spricht für die Mannschaft, ist da dann ja auch nichts mehr gekommen. Ja, also dass die Vereinsführung massive Fehler gemacht hat, das ist ja alles unstrittig, aber es geht ja eigentlich im Grunde darum, wenn man es als Fan ganz sachlich, wenn man das überhaupt kann, jetzt auf den Sport bezieht, dann müsste man ja gucken, dass man die Mannschaft jetzt irgendwie unterstützt sozusagen, weil alles, was da oben passiert, hat jetzt nichts mit den letzten 17 Spielen in der Bundesliga zu tun. Also keine Ahnung. Ich glaube, die Situation wäre nicht besser mit Fans, ehrlich gesagt, aber das ist nur eine Mutmaßung.
Hoffenheim spielt gegen Köln im zweiten Sonntagsspiel. Beide müssen irgendwie zeigen, dass der Sieg unter der Woche, Hoffenheim gegen Hertha und Köln gegen Schalke, mehr als nur ein Strohfeuer war.
Ja, habe ich jetzt bei Hoffenheim weniger Sorgen. Da war ich auch in Berlin. Das war schon gerade von der Einsatzbereitschaft außergewöhnlich. Also es war schon zu sehen, dass da irgendwas passiert ist. Die haben auch Glück gehabt in den ersten 20 Minuten. Kurz nach der Pause war Hertha auch nochmal dran. Aber du hast gesehen, auch an den ganzen Laufdaten und so, dass da wirklich die es verstanden haben, das als Mannschaft zu machen. Und wenn du dann halt noch Kramaric hast, der langsam wieder Richtung Topform sich bewegt, hast du einen der besten Offensivspieler in der Bundesliga in deiner Mannschaft. Und das kann Köln sicherlich nicht behaupten. Also die müssen das, ja, wie es dann immer so heißt, gemeinsam lösen. Aber da sie auswärts spielen, keine Ahnung. Auf der anderen Seite zu Hause haben sie auch noch gar nichts gerissen. Vielleicht kommt ihnen das sogar eher noch ein bisschen entgegen, dass sie in Hoffenheim spielen. Das ist ja sowieso eine Sache, die sich durch die ganze Corona-Saison jetzt zieht, dass, glaube ich, Heimsiege und Auswärtssiege genau exakt gleich sind.
Ja. Das ist ein Phänomen. Also das, der Heimvorteil
insofern komplett flöten geht. Insofern ist das für den FC vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also in erster Linie müsste da auch natürlich Selbstbewusstsein da sein, ja. Also das war bestimmt nicht schön insgesamt, aber da ging es nur um die 3 Punkte, die haben sie geholt und jetzt haben sie Anschluss an 15, 14, 13, 12, wenn man so will. Und wenn dann noch zumindest ein Unentschieden bei rumkommt, dann zieht Hoffenheim schon mal nicht weg und dann wäre das eine richtig gute Woche für Köln.
Wir haben über die positive Überraschung gesprochen, klar, Union Berlin. In der Hauptstadt ist aber auch ein Verein, der jetzt nicht die absolut negative Überraschung ist, aber nicht weit davon entfernt. Wird noch zu Hertha BSC, diskutiert man jetzt mal wieder über den Trainer. Aber ist es immer der Trainer, wenn man sich letzte Saison überlegt, da haben sie dann auch mehrere Übungsleiter verschlissen. Ist es immer der Chefcoach, der schuld ist, wenn es nicht läuft?
Natürlich nicht. Und was man ja nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, wie viele Leute sie ausgetauscht haben. Also Labbadia hat im Grunde jetzt einen Kader zur Verfügung gestellt bekommen, der mit Sicherheit den ein oder anderen hochveranlagten Spieler hat. Aber das ist vielleicht auch das Einzige, was man ihm zumindest ansatzweise ankreiden muss. Sie müssen natürlich mit dem Kader trotzdem mehr als 17 Punkte machen, aber dass das nicht innerhalb vom halben Jahr funktionieren kann, das war im Grunde von vornherein klar. So, und sie wollten ja im Grunde auch vor allem ganz andere Spiele haben, nur die haben sie halt alle nicht gekriegt, weil die Clubs in Europa gedacht haben, hey, Hertha, da können wir jetzt auch mal richtig Geld machen und ganz so viel konnten sie dann halt doch nicht bezahlen und das hat bedeutet, dass sie auf diversen Positionen statt der A-Lösung eher die B- oder die C-Lösung geholt haben. Und jetzt ist halt der Reflex wie immer. Also alleine, wenn ich das schon sehe, Endspiel gegen Werder, also im Grunde hat Labbadia jetzt schon keine Chance mehr. Also selbst wenn sie das Spiel gegen Bremen gewinnen, zieht sich das ab sofort über die nächsten Spiele weiter. Es sei denn, sie gewinnen jetzt 5-mal am Stück, was eher unwahrscheinlich ist.
Ich glaube, der ganze Club muss irgendwie auf links gedreht werden.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der neue CEO Carsten Schmidt das auch tun wird. Das tut mir dann leid für Bruno Labbadia. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Michael Preetz schwer haben wird. Aber ich denke mir, dass Hertha ab der neuen Saison komplett neu strukturiert werden wird.
Mit Ralf Rangnick?
Naja, gut, da wissen sie natürlich, was und wen sie sich ins Haus holen. Der will dann alles machen, ja. Da wird es dann wahrscheinlich nicht mal mehr einen offiziellen Sportdirektor geben, sondern das ist ja so seine Wunschvorstellung, alles in Personalunion zu machen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Assistenztrainer mehr. Ich glaube, sein Traum, in England Trainer zu werden, wird auf absehbare Zeit nicht in Erfüllung gehen. Und insofern könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn er den Auftrag angeboten bekommt, die Hertha zu machen, dass er das machen würde. Da sind wir auch wieder schön im Konjunktiv unterwegs. Aber sagen wir mal so, das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das passiert. Die Frage ist, wollen die Verantwortlichen von Hertha sich Ralf Rangnick reinholen oder nicht? Aber klar ist, dann würde bei der Hertha was passieren ab der neuen Saison.
Weil du England gerade erwähnt hast, du bist ja auch im englischen Fußballfirmen. Was sagst du gerade zum FC Liverpool, trainiert von Jürgen Klopp? Bei denen läuft's gar nicht im Jahr 2021. Haben jetzt das erste Ligaspiel nach 68 Partien verloren, also die erste Heimniederlage kassiert. Was ist da los an der Anfield Road? Auch die müssen sich ein bisschen Gedanken machen, nicht nur um die Titelverteidigung, sondern vielmehr um die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison.
Ja, es zeigt sich, das sind doch nur Menschen. Man hätte ja denken können, dass die drei da vorne irgendwie doch computergesteuert sind. Aber es ist doch in der Tat mal so, dass sie auch mal eine längere Schwächephase erwischen. Das gilt auch für die Außenverteidiger. Van Dijk verletzt. Das hat alles Gründe. Und nach diesen beiden Jahren, wo Klopp die jeden Tag ans Limit getrieben hat, ja mit Erfolg, wie wir wissen, ist es doch nur logisch, dass es irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung geht. So. Und in der Phase sind sie jetzt, dass sie jetzt gegen Burnley zu Hause verlieren, das hätte jetzt auch keiner gedacht. Aber auch das passt irgendwie in diesen Zusammenhang rein. So. Ich bin sicher, die werden sich schütteln. Die werden nicht Meister werden, aber die werden unter die ersten vier kommen oder werden vielleicht nicht Meister werden. Das ist ja immer noch möglich. Aber ich glaube es eigentlich nicht, dass sie es dieses Jahr werden. Aber ich denke, sie kommen unter die ersten vier und dann wird Jürgen Klopp, da bin ich ziemlich sicher, die ein oder andere Veränderung im Kader vornehmen zur neuen Saison, damit da auch mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. Das ist doch auch völlig klar nach so einer erfolgreichen Zeit. Das siehst du überall. Also das ist bei jeder großen Mannschaft so gewesen, dass dann irgendwann ein Bruch kommt. Und wir reden jetzt nicht davon, dass sie auf Platz 13 stehen, sondern Vierter, so, also mit Tuchfühlung nach ganz oben. Das ist noch kein Drama und ist zu reparieren, aber natürlich müssen sie irgendwann mal wieder die Kurve kriegen, das ist klar.
Wenn ich dir jetzt einen Fünfer zustecken würde, auf wen würdest du den setzen, Premier League Meister?
Das ist irgendwie dieses Jahr doch echt Lotto, oder? Also ich habe ja fast gedacht, der wahnsinnige Mourinho schafft das irgendwie noch. Ja, jetzt kommt aber doch eher Man City noch wieder um die Ecke.
Beide Manchester-Vereine.
Also United glaube ich nicht dran.
Okay.
City. Ich vermute fast City, ja. Ich vermute fast City. Mit Liverpool im Zweikampf am Ende. Ich glaube schon, dass das Klopp die wieder ins Laufen kriegt für die Schlussphase und dann wird es am Ende ein Zweikampf zwischen den beiden werden.
Michael, du bist in Hamburg ansässig. Zwei Hamburger Vereine spielen aktuell in der zweiten Bundesliga. Nächste Saison dann gar kein Verein mehr in der zweiten Liga?
Ja, schöner Hinweis. Ja, das wünscht sich hier die eine Hälfte sozusagen, aber ich meine, viele HSV-Fans wünschen sich auch nicht wirklich den Abstieg von St. Pauli. Das kann man so auch nicht sagen. Ja, also ich glaube, beides ist noch nicht klar. Ich glaube noch nicht, dass der HSV klar ist, auch wenn sie jetzt mal einen souveränen Sieg gelandet haben. Da tun sich schon wieder im Verein irgendwelche Grabenkämpfe auf und also da muss man wirklich, glaube ich, bis zum Fakt abwarten, ob sie es diesmal wirklich hinkriegen. Und bei St. Pauli bin ich ein bisschen optimistischer geworden, auch weil sie, glaube ich, gut nachgelegt haben, ohne das jetzt 100% schon logischerweise wissen und belegen zu können. Aber sie haben erkannt, dass sie was tun müssen. Auch wenn das nach außen vielleicht merkwürdig erscheint und für viele auch ungerecht erscheint, was sie mit dem Torwart gemacht haben, den sie im Grunde ganz abserviert haben und den Vertrag aufgelöst haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das durchaus noch mal ein bisschen was bewegt. Und ich meine, sie haben einen Punkt Rückstand auf Platz 15. Also der Punkt ist, ich denke, dass es mehr oder minder fast die vier da unten unter sich ausmachen.
So sieht's fast aus.
Vielleicht rückt einer noch mit rein, aber insofern bist du natürlich wirklich, ja, du hast nicht so viel Auswahl sozusagen, wie du noch mit reinziehen kannst. Ich glaube, es wird beides spannend bis zum letzten Moment, sowohl ob der HSV hochgeht, als auch ob St. Pauli drin bleibt. Und ich würde mir natürlich, ehrlich gesagt, als Hamburger wünschen, dass einer hochgeht und einer drin bleibt. Mal sehen, wie es kommt.
Mal schauen. Auf jeden Fall hat St. Pauli bis jetzt am Trainer festgehalten, was ja sonst in dem Geschäft auch nicht immer üblich ist. Da wird dann gerne.
Naja, gut, das hat natürlich Gründe. Also das ist auch vom Präsidenten mehr oder minder die letzte Patrone gewesen, der auch Trainer und Sportdirektoren verschlissen hat in den letzten Jahren. Dann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir nehmen jemanden aus dem eigenen Bereich. Und also ich glaube, dann wäre es auch irgendwann für den Präsidenten schwer geworden, noch zu vermitteln, was und wofür er eigentlich steht. Also das ist sicherlich auch ein bisschen Eigenzweck, dass sie an Schulz festhalten. Ich finde, der macht's gut, aber er ist halt Novize in der zweiten Liga. So, und jetzt wird sich zeigen in der Rückrunde, ob sie es hinbekommen.
Wer mehr von dir hören will, Podcast-Empfehlung der 16er.de. Du hast mit Ole Werner in dieser Woche gesprochen. Letzte Woche Christoph Kramer, glaube ich. Diese Woche genau. Ole Werner. Illustre Gäste. Mach mal so, wie heißt das so schön, den Cliffhanger? Was erfahren wir von Ole Werner?
Ich bin absolut verblüfft gewesen, muss ich sagen. Also wir hatten den schon länger auf dem Zettel, weil er ja bei Holstein wirklich auch einen guten Job macht. Und dann wollte ich ihn natürlich nach dem Bayern-Spiel unbedingt haben. Am liebsten hätte ich ihn schon Montag gehabt. Da hat er dann aber gesagt, nee, ich muss auch mal einen Tag durchpusten. Okay, aber gestern hat er dann mitgemacht. Und also er ist halt, der ist 32, aber man hat irgendwie das Gefühl, man spricht mit einem 52-Jährigen. Der ist unheimlich klar. Der kann die Dinge wirklich auf den Punkt bringen. Der hat unheimlich gut erklärt, wie sie Neuzugänge scouten, wie sie mit denen umgehen, wie sie die dann überzeugen, was seine Spielidee ist, wie er den Nachwuchs sieht. Also es war wirklich ein Riesengespräch, muss ich sagen, auch sehr lang. Eigentlich wollten wir ein bisschen kürzer werden insgesamt, aber das war auch wieder, glaube ich, eine Stunde oder so. Auf jeden Fall kann ich das wirklich nur empfehlen, um auch ein bisschen mehr zu erfahren als das, was man halt normalerweise liest. Dafür haben wir das Ding aus der Taufe gehoben vor anderthalb Jahren, Evalin und ich. Und ich muss sagen, macht immer noch Spaß. Und es ist immer noch so, dass wir nach den Gesprächen immer schlauer sind als vorher. Und das war die Idee dabei. Also man erfährt einfach schon mehr über die Hintergründe im Profifußball.
Großartig. Aktuelle Folge verlinken wir in den Shownotes. Podcast heißt der16er.de. Und da gibt's mehr von Michael Born und dann auch von Evalin. Also durchaus hörenswert.
So sieht's aus.
Michael, vielen Dank fürs Gespräch.
Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Grüße.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.